Die Frage an euch, was ist ein gutes Leben oder noch ein bisschen genauer, was brauchen wir, um gut leben zu können? Ich höre, haut mal raus. Essen?
Gott und Geld.
Dankbarkeit?
Bitte?
Jesus?
Luft, ein Dach über dem Kopf?
Zuversicht?
Anerkennung, Gemeinschaft?
Gesundheit?
Wasser?
Familie?
Nicht all gleichzeitig.
Bitte?
Liebe?
Sonne?
Alle Leute.
Andere Leute.
Sauerstoff.
Gesundheit.
Das hatten wir schon.
Vergebung.
Okay.
Ein Wort von denen, auf das möchte ich heute besonders eingehen. Es ist so ein bisschen die Überschrift. Birte hat schon vom Frieden gesprochen, aber ich möchte noch ein anderes Wort, einen anderen Gedanken ein bisschen heute durchgehen. Und zwar war das die Zuversicht. Ich nenne es aber Hoffnung. Hoffnung ist der Atem der Seele. Das ist kurz gesagt, also habe ich jetzt als Satz kurz zusammengefasst, von einem viel komplizierteren Satz eines Theologen. Der ist noch sogar noch besser, der Satz von dem Theologen, aber er ist zu kompliziert. Deswegen, Hoffnung ist der Atem der Seele. Wenn wir einem Menschen die Hoffnung wegnehmen, dann erstickt die Seele. Das bedeutet, dass er verzweifelt, dass er wie gelähmt wird und alles wird sinnlos. Wenn die Hoffnung fehlt, Hoffnung für die Familie, Hoffnung für die Zukunft, Hoffnung für die Gemeinschaft, Hoffnung für das, was ihr alles sonst so genannt habt, dann ist es irgendwie alles sinnlos. Einiges von dem Genannten, was wir gerade gehört haben, das haben wir. Mancher hat vieles von dem, was wir gerade gehört haben von euch, mancher hat vielleicht ein bisschen weniger. Also einer hat nicht so viel Geld, ist dafür aber gesünder als ein anderer zum Beispiel. Manchmal fehlt uns ein bisschen die Hoffnung, in mancher Hinsicht haben wir mehr Hoffnung. Schauen wir auf die ganze Welt und alle Menschen, dann haben ziemlich viele Menschen längst nicht alles von dem, was wir gerade genannt haben. Und manchmal gibt es zwischen diesen Menschen Menschen, die sich für neue Freiheit und Hoffnung und Gerechtigkeit eingesetzt haben und das auch immer noch tun. Solche Menschen, die hatten eine Sehnsucht. Die hatten eine Sehnsucht und eine Hoffnung, dass das Zusammenleben besser wird. Dass für alle Menschen das Leben gut gelingen kann. Und dieser Hoffnung sind sie nachgegangen. Es gab zum Beispiel Martin Luther King. War letztens auch schon mal ein Thema hier in einer Predigt. Martin Luther King hat in seinem Land, den Vereinigten Staaten von Amerika, dafür gekämpft, dass Menschen mit verschiedenen Hautfarben die gleichen Möglichkeiten bekommen. Zu dieser Hoffnungsbewegung gehörte auch Rosa Parks, die als farbige Frau ganz entschlossen auf ihrem Sitzplatz im Bus sitzen blieb, obwohl sie hätte für eine weiße Person hätte aufstehen müssen. Es gab dann für sie erstmal viel Schwierigkeiten, aber sie hat anderen Menschen, die auch schwarz waren, farbig waren, die Hoffnung gegeben, dass es anders werden könnte. Martin Luther King und Rosa Parks und noch viele mehr haben ohne Gewalt gegen etwas Ungerechtes gekämpft. Genauso friedlich waren die vielen Gebete und die Gottesdienste der Menschen, die sich vor der Wiedervereinigung Deutschlands zum stillen Protest versammelt haben. Mit Kerzen. Alle diese Menschen, die hatten eine Hoffnung, dass es besser wird. In der Bibel, da finden wir eine Rede von einem Propheten. Und da geht es um Hoffnung für die Zukunft. Das ist nämlich das, was die Aufgabe von dem Propheten ist. Der muss den Leuten sagen, was Gott heute zu sagen hat, damit die Zukunft besser wird. Das ist prophetische Aufgabe. Der Prophet steht mit Gott in Verbindung und sagt deswegen, was Gott heute zu sagen hat, indem vielleicht auf die Vergangenheit geschaut wird, aber ein Bild für die Zukunft gezeichnet wird, indem es besser ist. Und dann kann das prophetische Wort, die Geschichte, die er zu sagen hat, mal ein ganz schlechtes Wort sein, ein warnendes Wort, ja, damit die Zukunft besser wird, oder es wird ein sehr positives Wort, um ein gutes Bild von der Zukunft zu zeichnen. Heute habe ich euch ein schönes Bild mitgebracht. Der Prophet Micha hat das hier gesagt. In den letzten Tagen, das ist so, was ist in den letzten Tagen? Wann sind denn die letzten Tage? Das weiß man jetzt noch nicht, wann die letzten Tage sind. Es ist ein Bild. In den letzten Tagen heißt, in einer Zukunft, die wir jetzt noch nicht ahnen und noch nicht wissen, aber es geht auch dahin. Es irgendwann in späten Tagen, übersetzen andere, da wird das einmal so kommen. Wir wissen nicht wann, aber es wird kommen. In den letzten Tagen wird es geschehen. Da wird der Berg, auf dem das Haus des Herrn ist, feststehen. Also es geht hier um den Tempel, um die Wohnung Gottes. Ja, da ist ja jüdische Geschichte, jüdisches Denken. Gott wohnt im Tempel und der Tempel steht auf dem Berg in Jerusalem. Da wird der Berg, auf dem das Haus des Herrn ist, feststehen, höher als alle Berge und alle Hügel, und zu ihm strömen die Nationen. Also ist der wichtigste Berg der Welt. Ja, viele Völker werden dorthin gehen und sagen, kommt, wir gehen gemeinsam hinauf zu dem Berg des Herrn und zum Haus von Jakobs Gott, also von jüdischen Gott, ja, Jahwe, damit er uns seine Wege beibringt und wir seine Wege betreten. Denn von Zion, so heißt dieser große Berg, kommt eine gute Weisung und von Jerusalem kommt das Wort des Herrn. Dann wird er, also Gott, zwischen den Völkern Recht sprechen und viele Nationen in fernen Ländern zurechtweisen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflügen und ihre Lanzen zu Winzermessern umbauen. Es wird kein Volk mehr geben, das gegen ein anderes sein Schwert erhebt. Sie werden nicht mehr für den Krieg üben. Jeder wird unter seinem Weinstock oder seinem Feigenbaum in Ruhe sitzen können und keiner jagt ihnen Angst ein. Denn der Mund des Herrn, der Heerscharen, hat das gesagt. Ein jedes Volk lebt und geht im Namen seines Gottes, und wir leben und gehen im Namen des Herrn, unseres Gottes, für immer und ewig. Ich höre in diesem Text drei wichtige Gedanken. Also das ist ein blühender Text. Ja, dafür könnte ich drei Predigten halten, aber ich muss heute ein bisschen kurz machen. Ich höre drei Punkte. Wir betreten die Wege Gottes. Das ist der erste Punkt. Wir entscheiden uns, auf diesen Berg, auf diesen Gott hinzugehen und ihm zuzuhören und dann das zu tun, was er sagt. Das zweite, er sorgt dann für Gerechtigkeit. Er sorgt für Gerechtigkeit, wie es hier beschrieben ist. Er wird unter den Völkern richten und wird sie zurechtweisen. Also er sorgt für Gerechtigkeit. Und das dritte, dann ist Frieden. Diese drei Punkte, die machen mir Hoffnung. Die drei Punkte finde ich gut, weil sie mir einen guten Weg aufzeigen, wie ich als Mensch, der einen sehr, sehr kleinen Einflussbereich hat, trotzdem an dem mitmachen kann, was Gott macht. Gott will für Gerechtigkeit und Frieden sorgen. Das ist sein Wunsch und sein Ziel für uns. Und wir können dabei mitmachen. Nein, wir müssen dabei mitmachen. Wir sollen dabei mitmachen. Später sagt nämlich der Prophet im nächsten Kapitel 5, lasst uns das tun, was Gott von uns fordert in unserem Leben. Tu Gutes aus Liebe. Sorge für Gerechtigkeit. Geh mit deinem Gott. Das sagt er später nochmal. Ich kann auch Kapitel 6 sein. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber er sagt das danach. Ich habe euch zwei Bilder mitgebracht. Dieses erste Bild zeigt einen Menschen. Und dieser Mensch, der knallt mit dem Hammer auf sein Schwert, damit es ein Pflug wird. Es ist keine E-Gitarre. Sieht fast so aus. Ne? Wenn man so schlechte Augen hat, könnte man denken, der macht ein Konzert. Nein, der macht auch Töne, aber mit dem Hammer auf sein Schwert. Der verändert das Schwert zu einem Pflugschar. Es wird von einem Instrument, was Leben kaputt macht, zu einem Instrument, was Leben fördert, weil es ja umpflügt und dann sät man was und dann wird Leben daraus. Da ist auch so ein runder Lichtschein um seinen Kopf und da drin stehen Buchstaben. Das sind griechische Buchstaben. Griechisch ist das deswegen, weil das ja eine der alten biblischen Sprachen ist. Und es ergeben zwei Worte. Oben, das ist ein kleines O. Und das andere Wort besteht aus dem linken und dem rechten Buchstaben. Das heißt On. Und das heißt zusammen Horon. Und das bedeutet der, der da ist. Das ist also ein griechisches Wort für Jahwe. Für Gott. Der Ewige. Der, der da ist. Der Mann vertraut auf Gott und darauf, dass Gott es gut mit uns meint und darum wird der Mann friedlich. Er ist im Glauben angetrieben dazu, das Schwert umzuschmieden hin zum Frieden. Das Bild bedeutet also, Gott wird wohl nicht selbst unsere Schwerter zu Pflügen umbauen. Das müssen schon wir machen. Dass wir im Vertrauen auf Gott und auf Gottes Hoffnung unsere Schwerter umschmieden zu pflügen. Das macht Gott nicht. Es sind unsere Schwerter. Damit Frieden sich einstellen kann, braucht es nicht nur Hoffnung, die uns antreibt, sondern braucht es auch Gerechtigkeit. Das ist ja der andere Teil in diesem Text gewesen, dieser zweite Punkt. Gott sorgt für Gerechtigkeit. Das ist ja auch eine Vertrauenssache. Ich muss schon darauf vertrauen, dass Gott Gerechtigkeit schaffen will und das auch irgendwie tut, aber ich muss mich auch mit reinnehmen lassen und auch mitmachen dabei. Es geht um Gerechtigkeit, die zum Frieden führt oder die zum Frieden überhaupt gehört. Damit Frieden sein kann, müssen wir gerecht miteinander umgehen. Und da habe ich mal ein spannendes zweites Bild mitgebracht. Kann man sich drüber streiten, aber ich zeige es euch mal trotzdem. Wir sehen also zweimal dieselbe Bretterwand. Dahinter stehen drei Menschen. Die wollen sich ein Sportevent angucken, also ein Baseballspiel ist das wahrscheinlich. Können das aber nicht, weil einer ganz groß ist, einer ist mittelgroß, einer ist ganz klein. Oft ist das, was man für das Richtige hält, gar nicht das wirklich Richtige. Gleichberechtigung hieße, jeder kriegt eine Kiste, auf die er steigen kann, um drüber zu gucken. Für den Kleinsten reicht es aber nicht. Gerechtigkeit wäre, dass der groß genug ist, um zu gucken, dem Kleinsten seine Kiste abgibt. Wir sehen diesen Unterschied zwischen Gleichberechtigung und Gerechtigkeit. Es ist nämlich nie einfach, Gerechtigkeit herzustellen. Gerechtigkeit wird nicht einfach so durchgesetzt und hergestellt. Da muss man wirklich für arbeiten. Da muss man sich einsetzen. Gerecht ist es erst dann, wenn am Ende jeder gut mit dem leben kann, was er hat. Ich sage den Satz nochmal. Vielleicht habt ihr den nämlich in anderer Wortlaut vorhin schon gehört im Bibeltext. Gerecht ist es erst dann, wenn am Ende jeder gut mit dem leben kann, was er hat. Der Bibeltext begann mit den Worten, ganz am Ende der Tage, ja, in den letzten Tagen. Also am Ende, habe ich gerade gesagt, ist es erst gerecht, wenn jeder unter seinem Weinstock oder seinem Feigenbaum sitzen kann. Das ist nicht so, dass es immer schon gleich so wäre oder dass es so ist. Wir müssen darauf zuleben, dass es so wird. Jeder hat seinen Weinstock oder eben seinen Baum, je nachdem, was sinnvoll und gut ist. Mancher ist klein genug, um unter seinem Weinstock zu sitzen und der verträgt dann auch mal einen Wein. Und mancher braucht einen Feigenbaum, weil er größer ist und mehr Schatten gibt für sich oder so. Dafür müssen wir einstehen. Warum eigentlich nur ein Weinstock oder ein Feigenbaum, habe ich mich gefragt. Warum nicht, dass jeder unter seinem Dach wohnen kann, dass jeder an seinem, was weiß ich, in seinem Garten sitzen kann. Warum eigentlich nur Weinstock oder Feigenbaum? Ja, ich glaube, Gott will nicht, dass wir alles haben. Ich glaube nicht, dass Gott will, dass wir alles haben. Ich glaube, dass Gott will, dass wir genug haben. Auch das gehört zur Gerechtigkeit. Wenn wir auf Gerechtigkeit zugehen, dann müssen wir uns ernsthaft fragen, wann ist es für mich eigentlich genug? Und hat der andere genug? Jeder soll gut leben können und dafür sollen wir uns einsetzen. Vielleicht hast du jetzt Bedenken, kann ich das? Sind das nicht viel zu viele Aufgaben? Es gibt auch noch so viel Böses, was dagegen steht und so viele Menschen, die sich dagegen stellen und nicht mitmachen. Ich möchte dich einladen, dass du der Hoffnung Gottes, die er uns gibt und an die Hand gibt und ins Herz legt, den Vorrang gibst vor deiner Angst. Es ist psychisch gesehen natürlich nicht einfach immer ein Zuckerschlecken, sich gegen Angst zu entscheiden. Manchmal hat man Angst und man kann dagegen nichts tun. Aber das meine ich nicht. Man kann auch seine Angst kultivieren und pflegen, indem man sich zu viel von dem anguckt, was einem Angst macht. Ich will dich einladen, dass du der Hoffnung Gottes den Vorrang gibst vor deiner Angst. Sag Stopp zur Angst. Denn diese Angst lähmt dich und nimmt dir die Hoffnung. Und du würdest verzweifeln und gelähmt werden. Aber nichts zu tun ist keine Lösung für gar niemanden. Tu das Kleine, das du tun kannst. Ihr habt das Video gesehen. Tu das Kleine, das du tun kannst. Denn Gott geht dir damit voran. Wir Erwachsenen, und damit bin ich jetzt gleich am Ende, wir Erwachsenen müssen das tun, damit die Kinder das lernen. Wir müssen das tun, damit die Kinder das lernen. Wir müssen gemeinsam nach den Wegen Gottes fragen, für die Gerechtigkeit sorgen und dabei die Hoffnung Gottes nicht loslassen. Dann gehen wir nämlich gemeinsam und nicht nur als Gemeinde, sondern noch viel mehr Menschen, die wir kennen, die mit uns zu tun haben, wo Gott wirken wird, mit denen gehen wir dann gemeinsam auf das zu, was Jesus das Reich Gottes nennt. Das hat der Prophet Micha nicht so genannt. Ja, der kannte diesen Begriff noch nicht. Jesus hat den viel mehr benutzt und richtig erklärt und ist tief reingegangen in das Thema. Und dieses Reich Gottes, das beginnt doch schon heute. Das hat schon längst begonnen. Und wir sind doch da mittendrin und wollen mitmachen. Wir können Gutes schaffen, weil Jesus uns stärkt. Dabei machen wir natürlich auch manchmal Fehler. Und ich kann jetzt immer schön erzählen hier vorne, was jetzt alles gut wäre und wir sollen für Gerechtigkeit sorgen. Aber sind wir ehrlich, das machen wir nicht immer. Ja? Das ist ja klar. Wir machen dabei auch manchmal Fehler und gehen nicht mehr auf dieses Ziel zu, was Gott uns durch den Propheten Micha vor Augen hält. Dann sind wir vielleicht ungerecht, packen wieder irgendwelche gemeinen Waffen aus oder sonst irgend sowas. Diese Zielverfehlung nennt die Bibel Sünde. Wegkommen von dem Ziel, nicht mehr das Ziel vor Augen haben, da irgendwie nicht mehr mitmachen. Aber Gott hält etwas Wunderbares für uns bereit, denn der will weiterhin, dass wir die Schwerter umarbeiten zu pflügen. Er hält etwas Wunderbares bereit. Er vergibt uns die Zielverfehlung, damit wir wieder bereit werden, auf sein Ziel zu gehen. Und mehr brauchen wir im Leben nicht als das Kreuz, das uns wieder ausrichten, innerlich ausrichten kann. Und zwar hin auf diese unerschütterliche Hoffnung, die der Prophet Micha hier zeichnet. Mehr brauchen wir im Leben nicht als die Vergebung unserer Zielverfehlung, damit wir mit neuer Hoffnung wieder das Ziel vor Augen haben. Das ist das. Das ist die Art und Weise, wie Gott uns in dieser Welt gerne leben lassen will. In Hoffnung aufeinander zu und auf Gott zu. Damit wir die Hoffnung nicht verlieren. Amen.